Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und freue mich heute, den Joshi Zivka, ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, von Wilderness International zu begrüßen. Hallo Joshi.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Du stehst als Teamleiter Kooperationen für Wilderness International. Das heißt, du schaust, dass das mit Partnern gut läuft. Jetzt drei Worte nochmal zu Wilderness International überhaupt, bevor wir hier ins Gespräch einsteigen. Es soll heute nämlich um das Thema nachhaltig reisen gehen. Und da ist eben Wilderness International auch mit federführend, würde ich sagen. Es wurde 2008 gegründet. Und hat sich dem Schutz von Wäldern und Wildnisgebieten verschrieben. Mhm. Man kann CO2 kompensieren über euch. Und ich weiß, dass zum Beispiel Outdoor auch den Papierverbrauch über Wilderness International kompensiert. Einfach um den CO2-Abdruck ein bisschen geringer zu halten.
Ja, das stimmt. Und da sind wir auch ganz stolz und freuen uns sehr, dass das Outdoor-Magazin hier so ein Statement setzt und tatsächlich auch aktiv etwas tut und das Thema als relevant betrachtet und dem Reichweite gibt. Also das ist wirklich klasse. Wir als gemeinnützige Stiftung, wir schützen bedrohte, also wirklich akut bedrohte Wildnisgebiete, einmal in Kanada und einmal in Peru, den temperierten Regenwald an der Westküste von Kanada und dann den Amazonas-Regenwald in Peru, in der Region Madre de Dios. Und die stehen für ein bisschen unterschiedliche Themen, aber die haben ganz viele Sachen gemeinsam, nämlich ganz komplexe Ökosysteme, die ganz, ganz viele Verbindungspunkte haben. Wenn die gestört sind, dann werden viele Ketten eben nach sich gezogen, die es schwer machen, resilient zu bleiben als Ökosystem, als solches. Und bevor gewisse Punkte eintreten oder beispielsweise unser schlimmstes Horrorszenario, der Kahlschlag, droht, schützen wir diese Gebiete und machen das eben rechtssicher, sehr, sehr langfristig. Und uns gibt es jetzt schon seit 2008. Wir sind ein Team weltweit in Kanada, Peru und in Deutschland vor allem, wo die meisten Spenden herkommen. Und freuen uns da natürlich auch hier ein bisschen darüber zu erzählen.
Okay. Eben, viele nutzen das ja sicher, um ihre Reise auch zu kompensieren bei euch oder auch Anbieter, um einfach den CO2-Abdruck geringer zu halten, kann man bei euch ein Stückchen Regenwald kaufen. Jetzt würde ich aber gerne nochmal grundsätzlicher in das Thema erstmal reingehen, nämlich nachhaltig reisen. Ist sowas überhaupt möglich? Weil allein wenn ich atme, stoße ich ja CO2 aus. Kann ich nachhaltig reisen?
Also ja, kann man. Man kann versuchen, nachhaltiger zu reisen auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde dieses Thema CO2, Verantwortung und auch so ein bisschen negativ behaftet eigentlich meistens sehr gerne umkehren in was Positives. Und so kann auch Tourismus eine sehr, sehr positive Sache, die natürlich einige Herausforderungen mit sich bringt. Wenn man jetzt an große Kreuzfahrtschiffe denkt beispielsweise, die aber eben vor allem zur Völkerverständigung beisteuert, die ganz viel auch zum Thema Bildung beisteuert. Also Tourismus ist eine ganz tolle Sache, die natürlich auch zur Erholung ganz wesentlichen Beitrag leistet. Und nachhaltiger Tourismus als solches ist eine schwierige Definition. Es kommt ein bisschen auf die Reiseart drauf an. Aber ja, also man kann emissionsärmer reisen beispielsweise. Man kann näher an der Bevölkerung sich orientieren oder die touristische Infrastruktur ein bisschen lokaler gestalten beispielsweise. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man dann doch so ein bisschen mehr am Ende vielleicht auch authentischer reisen kann, was nicht unbedingt bloß nachhaltig sein muss. Aber es kommt natürlich grundlegend darauf an, für welche Verkehrsträger entscheidet man sich, wo befindet sich die Destination. Und da ergeben sich dann schon gewisse Rahmenbedingungen, weil natürlich ist klar, eine Flugreise ist zwingend notwendig, wenn man jetzt nach Australien möchte,
Da kommen wir auch nicht ganz drum rum.
Ja, genau. Nur einen kurzen Zeitraum hat. Also das ist völlig, völlig klar. Aber für welchen Anbieter man sich dafür entscheidet und vielleicht für welchen Ausgleich auch, kann natürlich auch ein Beitrag sein, wie man dann am Ende nachhaltiger unterwegs ist.
Gut, also ganz CO2-neutral geht's einfach nicht. Das Leben ist einfach CO2-intensiv, das menschliche zumindest. Wie reist du denn?
Also meine Lieblingsreiseform, das lässt sich mit Familie gerade mit Kleinkind schwieriger machen, ist eigentlich entweder zu Fuß auf Fernwanderungen, beispielsweise auf dem Jakobsweg, wo eine tolle Infrastruktur vorhanden ist. Es gibt die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren, da seine wichtigsten Sachen dabei zu haben, ist eine gute Erfahrung, um zu sehen, was brauche ich wirklich, was macht mich vielleicht auch glücklich und was ist vielleicht auch viel Ballast im Alltag, den ich mit mir rumtrage. Und gleichzeitig ist eine schöne Art und Weise, wirklich als Bewegung unterwegs zu sein und jeden Tag was Neues zu sehen einfach ganz viele Eindrücke zu sammeln. Ich bin beispielsweise mit dem Fahrrad von Deutschland in die Mongolei gereist, 8 Monate, also 14.500 Kilometer lange Tour.
So lange hat natürlich nicht jeder Zeit, ne? Das ist klar. Aber wenn man die Zeit hat, ist das natürlich eine sehr schön nachhaltige Art, auch sich ein Fernziel zu erobern.
Ja, also der Weg dahin ist ja vor allem die Reise an sich und auch ein Stück weit die Herausforderung. Das Ankommen war sehr einfach, muss ich sagen. Und habe ich damals gemacht, weil ich zeigen wollte als Leiter für Nachhaltigkeit in dem Reiseunternehmen, in dem ich war, dass man eben auch nachhaltiger reisen kann, dass das natürlich nicht für jeden gilt und jederzeit, ist klar. Aber
die Zeit muss man halt haben, ne? Das ist es.
Ja, die Zeit, ja, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, den vielleicht auch die Hörer hier mitnehmen können. Wenn man das wirklich machen möchte, dann sollte man sich einfach bewusst für eine Reise entscheiden und beispielsweise länger unterwegs sein, länger auch beispielsweise, nachdem man eine Flugreise gemacht hat, weil dann natürlich sich die Emissionen auch auf die Tage verteilen und so natürlich auch schon statistisch nicht bloß ein besserer Wert entsteht, sondern eigentlich auch eine größere Verbindung mit einer Destination oder mit einer Kultur aufgebaut werden kann und sich die Reise vielleicht
ein bisschen mehr lohnt. Das heißt, die Leute vor Ort haben auch eher was davon, wenn ich mir Zeit nehme und vielleicht auch mit einem lokalen Guide mal unterwegs bin oder im lokalen Restaurant esse und das halt auch länger. Ja. Gibt es deiner Meinung nach nachhaltige Reiseziele?
Nachhaltige Reiseziele gibt es, da bin ich allerdings kein Experte dafür. Ich würde eher auf die Reisearten nochmal schauen. Ja. Nachhaltige Reisearten wären für mich vor allem, wenn man nicht besonders schnell unterwegs ist, ja, und nicht ganz so viel unterwegs ist und vor allem nicht so viel fliegt beispielsweise. Also diese Reiseform, die es jetzt gerade mit den Billig-Airlines gibt, am Wochenende mal dahin zu jetten und mal dort und überall gleichzeitig zu sein und auch ganz viele Urlaube zu machen und die aber eher unbewusst statt wirklich fokussiert mit einem gewissen Ziel vielleicht auch auf dieser inneren Reise, die man ja dann auch immer mitgeht. Ja. Das wäre eine Form, wo ich sage, hey, das ist richtig cool und das macht nicht bloß den Leuten vor Ort viel mehr Spaß, als wenn jetzt ein großes Kreuzfahrtschiff ankommt und viele Menschen ablädt, wieder aufnimmt und lokal der Wertschöpfungskette nichts beisteuert oder eher weniger. So macht das aus meiner Sicht viel mehr Sinn und deswegen ein Reiseziel per se kann ich nie ausgeben, aber es gibt natürlich Reiseziele, wo diese, sagen wir mal, eher urtümlichen Reiseformen noch da sind. Also ein Ziel, was mir besonders gut gefällt, ist zum Beispiel Georgien. Das ist ein ganz tolles Land mit wunderbarer Geschichte, wo jetzt auch tatsächlich der Radius, in dem man sich bewegt, relativ klein ist, also ein kleines Land. Da kann man viel sehen in kurzer Zeit. Man kann viel zum Thema Ökotourismus erleben. Die sind darauf ausgelegt.
Ah, die sind da irgendwie ein bisschen Vorreiter, oder? Die achten da drauf.
Ja, das ist so mein persönliches Gefühl. Also da muss ich sagen, gibt es auch viele andere Reiseziele, die das sicherlich gut machen, auch gerade die nördlichen Länder. Und natürlich überall dort, wo man, und jetzt komme ich mal zum eigentlich wichtigsten Punkt, Emissionen zu vermeiden, tatsächlich auf unterschiedliche Verkehrsträger umsteigen kann. Also ob es sozusagen der Zug ist, natürlich als der heilige Gral, wo man eher einsteigen sollte auf eine Mittelstrecke, statt jetzt tatsächlich mit dem Flugzeug zu fliegen. Oder ob es tatsächlich auch mal das Carsharing ist, wo man sich mal bei einem Anbieter mit bei jemandem einbucht zum Beispiel. Das kann man auch mal machen. Also da gibt es echt tolle Möglichkeiten oder natürlich auch mit dem Bus zu reisen, um gewisse Distanzen einfach nicht zu fliegen, weil das Fliegen an sich verursacht extrem viele Emissionen.
Ja, vor allem die Kurzstrecken, ne? Das ist vor allem das Abheben und das Landen, habe ich mal gelesen, dass das besonders emissionsintensiv auch ist. Also gerade innerhalb von Deutschland zu fliegen ist eigentlich ein No-Go. Da kann man nur hoffen, dass die Deutsche Bahn mal in die Pötte kommt und die Züge wieder pünktlicher fahren, weil ich finde, damit ist man teilweise auch genauso bequem unterwegs, weil man oft ja vor dem Flug noch eine Stunde da sein muss und so weiter, ne? Also man spart eigentlich gar nicht so viel Zeit, wenn die Züge pünktlich fahren.
Ja, bei Flügen ist es oft so, es gibt auch Gabelflüge, also diese Zubringerflüge, das sind genau die, von denen du jetzt in Deutschland sprichst, aber die gibt es natürlich auch dann innerhalb der Destination oft. Die kann man vermeiden durch gute Planung schon alleine oder vielleicht auch, weil man das ein oder andere Highlight vielleicht anders ansteuert. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man es jetzt wirklich versucht, sich zu verbessern oder einen Status quo erstmal zu erfahren, dann ist natürlich toll, wenn man für eine eigene geplante Reise vielleicht mal einen CO2-Fußabdruck erstellt, um mal zu sehen, hey, wo stehe ich? Mhm. Wo werden denn vielleicht auch Emissionen entstehen, wenn ich da auf Reise gehe? Das kann man immer machen, um dann mal zu schauen, hey, was kann ich denn vielleicht verändern oder optimieren? Aber das ist jetzt auch nie der Weg für jede Reise. Und das muss nicht der Weg sein für jede Reise. Aber es ist gut, sich damit zu beschäftigen oder einen Anbieter zu haben, einen Reiseveranstalter zum Beispiel, der das per se einfach mitbringt oder mir die Möglichkeit gibt, da schon eine Antwort parat zu haben, anstatt dass man sich damit selber beschäftigen muss. Das ist ganz zentral in dieser Planungsgeschichte. Mhm.
Dazu muss man sagen, auf eurer Seite auf wilderness-international.org gibt es auch einen CO2-Rechner. Also wenn man sich einfach mal angucken will, was verbrauche ich wo. Und nachdem du jetzt dich mit Zielen so außer Georgien ein bisschen bedeckt gehalten hast, habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Wir haben ja im Heft 424, das am 5.3. an Kiosk kommt, die Green Issue. Und da gibt es auch ein paar wunderschöne Tipps zum Nachhaltigen Reisen. Also da kann man gerne mal reinblättern und sich auch über nachhaltige Reiseziele informieren und über sonstige nachhaltige Themen aus der Outdoor-Welt. Aber da es heute um Reisen geht, möchte ich speziell mal die kleinen Reisetipps noch hervorheben. Jetzt waren wir aber gerade schon bei CO2-Kompensation, eurem CO2-Rechner. Magst du mal ganz kurz erzählen, wie das allgemein funktioniert, so eine Kompensation? Und wie das bei euch bei Wilderness International funktioniert?
Also eine Kompensation bedeutet immer, dass man Informationen sammelt zu dem Zustand, ob es sein jährlicher Verbrauch ist oder eine spezielle Reise. Man muss die Informationen parat haben, dann gibt man die in den Rechner ein und bekommt ein Ergebnis und sieht dort meistens, dass der Flug, die Transportemissionen den größten Teil ausmachen. Dann gibt es natürlich noch Übernachtungen, Verpflegung, die einen großen Teil ausmachen. Und je nachdem, was man für eine Reiseart hat, also ob man dann sich zu Fuß fortbewegt oder halt einen Jeep mietet oder eine Fly-In-Safari macht beispielsweise, hat man dann eben unterschiedliche Fußabdrücke und kann da auch unterschiedliche Hebel ansetzen. Also das sind so die großen Emittenten eigentlich. Und es kommt dann auf einen selber drauf an, für was man sich entscheidet. Mit uns kann man Emissionen ausgleichen, ja. Und ich sage an der Stelle aber ganz bewusst, der CO2-Ausgleich ist nur ein Teil der Dienstleistung, die der Wald eigentlich für uns jeden Tag erfüllt. Der leistet nämlich ganz viele Ökosystemleistungen.
Gut, aber es ist vielleicht momentan der greifbarste, nach dem CO2-Ausstoß und CO2-Zertifikate immer wieder durch die Presse gehen oder einfach im Gespräch sind, ne? Ist das vielleicht der Punkt, wo man das am ehesten erklären kann oder sagen kann, guck mal hier, ne? Also die binden einfach CO2, wobei Wiesen und Moore da wohl auch ganz vorne dran sind, was CO2-Bindung angeht. Ja. Aber damit kriegt man die. Aber klar, dass Wälder drüber raus noch einen großen Nutzen haben, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber sag gerne noch zwei Worte dazu.
Ja, also zwei Worte dazu. Das eine Wort wäre auf jeden Fall Biodiversität, Artenvielfalt. Mhm. Ganz, 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 ganz wichtig. Und das zweite ist wirklich intakte, primäre Ökosysteme, also welche, die noch nie angefasst wurden, die wir ja auch wirklich besonders schützen, die sonst zerstört werden, die eben wirklich eine ganz besonders hohe Resilienz haben und für uns ganz viele Leistungen oder Dienste zur Verfügung stellen, die wir jeden Tag hier einfach frei und völlig normal jeden Tag konsumieren, wie saubere Luft, frisches Wasser, ein stabiles Klima vielleicht sogar. Und an der Stelle vielleicht genug der Erklärung. Ja, und ich hoffe, ich habe deine Frage da auch beantwortet, oder?
Ja, doch. Ich habe mich nur gefragt, ich habe natürlich mich ein bisschen schlau gemacht, wo ihr denn Wälder schützt. Das sind hauptsächlich Waldgebiete. Du hast ja schon gesagt, Regenwald und temperierter Regenwald. Ich habe mich einfach gefragt, gibt es denn keine heimischen Moore und Wälder, die man auch auf diese Weise schützen könnte? Weil auch bei uns trocknen Moore aus. Es wird ja teilweise versucht, die wieder zu vernässen, aber das ist natürlich unheimlich mühsam, da irgendwelche alten Drainagekanäle wieder zuzumachen, und ist ja auch wieder ein Eingriff in die Natur, wie sie da jetzt ist. Aber gibt es nicht bei uns oder in Europa, Mitteleuropa, auch Moore und Wälder, die ihr auf diese Weise schützen könntet?
Also die gibt es extrem beschränkt, und die meisten sind tatsächlich jetzt schon unter Schutz in Nationalparks. Also es gibt von der Sache her diese Gebiete in Deutschland nicht in der Form, wie wir sie woanders schützen können. Vor allem in den Bezug auf Artenvielfalt, der ein Riesenhebel ist in der ganzen Geschichte. Oder es ist beispielsweise in Rumänien, gibt es bestimmte Gebiete, aber die lassen sich eben nicht mit der Rechtssicherheit schützen und dem Versprechen der Langfristigkeit, was wir ja tatsächlich unterlegen, damit dieser Schutz überhaupt erst Sinn macht, weil ein Schutz, der bloß für wenige Dekaden oder nur ein Menschenleben gedacht ist, das ist natürlich viel zu wenig. Das Ökosystem, über das wir hier sprechen, hat sich über Tausende oder Tausend von Jahren entwickelt. Und da stehen alleine Bäume, die sind 1000 Jahre alt. Und gedacht in diesen Zeithorizonten, das fällt uns Menschen manchmal schwer, denken wir aber als gemeinnützige Stiftung, und deswegen haben wir auch diese Organisationsform und sind in den Gebieten Kanada und Peru unterwegs, weil das hier in Deutschland in der Form nicht möglich ist. Es gibt allerdings ein Projekt, was wirklich sehr, sehr gut ist und was ich höchstens empfehlen kann. Das ist die Wohllebens oder sind die Wohllebens mit ihrer Waldakademie, die das eben mit Buchenwäldern in Deutschland tun, und da kooperieren wir auch. Die haben einen gleichen Ansatz wie wir oder ähnlich, und die kann ich wirklich empfehlen. Und da ist aber auch die Langfristigkeit nochmal ein bisschen anders, einfach weil auch Grundstückspreise bei uns hier in Deutschland ganz anders sind. Und das ist aber ein Projekt, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man in Deutschland was tun möchte. Mhm. Und wenn man langfristig ganz alte Natur bewahren möchte, dann kann man mit uns auf jeden Fall gerne nach Peru und Kanada reisen. Und ich möchte ganz kurz korrigieren, du hattest vorhin gesagt, Land kaufen. Man kann bei uns nur eine Patenschaft abschließen. Das Land kauft immer die Stiftung und bleibt auch immer in der Stiftung enthalten. Und man übernimmt eine Patenschaft für ein Stück, für einen Quadratmeter, für viele Quadratmeter, und die bleibt auch dauerhaft erhalten.
Genau, also das war nicht so gemeint, dass das jetzt in den Besitz des des Erwerbenden übergeht, sondern Patenschaft ist da sicher das bessere Wort, da hast du recht. Ihr arbeitet ja auch mit vielen Partnern zusammen, wo man wirklich selber was machen kann. Ist ja der Partner Fauna Forever, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, genau, Fauna Forever ist ein Partner in Peru, ein ganz zentraler Partner, der uns zum Thema Forschung nicht bloß unterstützt, sondern eben auch sich mit uns eine Forschungsstation teilt. Das Gebiet, was um die Forschungsstation schon seit vielen Jahren beforscht, erforscht wird, durch viele Master- und Bachelor- oder Doktorarbeiten, die international dort begangen werden, das ist durch Wilderness International geschützt. Also es wird direkt auf unserem Gebiet auch geforscht. Es werden Schlangen vermessen, es werden Vögel gezählt, es werden Bäume vermessen, es wird gechippt, es wird eben wirklich eine Datenbasis über den Wald erstellt, um den auch besser zu verstehen als Ökosystem für einzelne Arten, und vor allem, was für Veränderungen ergeben sich tatsächlich über die Zeit und was bringt denn auch der Schutz über viele, viele, viele Jahre. Und da haben wir halt wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt an der Stelle und sind auch sehr stolz, dass uns Fauna Forever an der Stelle so unterstützt und wir eben Partner sind in derselben Sache da unterwegs sind, und ja, das macht uns ganz viel Spaß.
Und kann man sich da eine Unterstützung bei euch auch mal anschließen, oder funktioniert das nicht?
Also man kann bei Fauna Forever beispielsweise einen Besuch machen der Forschungsstation, die nennt sich Secret Forest, die ist am Rio Tambopata, kann man auch gerne mal bei Google eingeben, und wird man sehen, dass drumherum unser Schutzgebiet ist. Dort kann man dann gegen eine Gebühr mit dabei sein bei der Forschung. Man kann selber wie ein Praktikum machen oder eine Masterarbeit dort schreiben. Man kann einfach so Forschung unterstützen und mal lernen, was das überhaupt bedeutet. Weil das Wichtigste ist, glaube ich, an der Stelle, dass man auch versteht, wie die Bedingungen vor Ort sind. Die sind für uns als Mitteleuropäer hier dann schon erstmal wirklich anders und erstmal ein bisschen befremdlich. Die Temperaturen sind ganz andere, das Klima ist ein ganz anderes. Daran muss man sich erstmal gewöhnen und vor allem dann auch mit den, sagen wir mal, wunderbaren Geschichten, Chancen des Regenwaldes, aber auch eben mit den Gefahren so ein bisschen umgehen, weil die Natur natürlich ganz anders ist als bei uns. Und das ist aber eine tolle Erfahrung, ja. Kann man auf jeden Fall machen.
Wollte ich gerade sagen, weil dann ist das auch vielleicht ein bisschen greifbarer, wenn man da wirklich mal reinschnuppert. Und dann kann man sich ja überlegen, ob man die Anreise kompensiert, indem man in dem Wald, in dem man dann unterwegs ist, auch wieder ein Stück schützt. Wenn ich jetzt in Deutschland hauptsächlich unterwegs sein will, was hättest du da für Maßnahmen an der Hand, die das Reisen nachhaltiger machen? Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie die Anreise ist ganz wichtig. Also in Deutschland habe ich auch die Chance, wirklich an der Haustür loszugehen zu Fuß. Aber hast du da noch ein paar spezielle Tipps?
Ja, also ich würde versuchen, das Flugzeug zu meiden in Deutschland.
Ja, gut.
Also extrem. Ja. Extremer Fokus darauf erstmal. Dann würde ich mit der Bahn anreisen. Ich würde in gepoolten Autofahrten sozusagen fahren. Vielleicht auch mal jemanden mitnehmen. Tatsächlich ist eigentlich auch ganz schön, mal jemanden Fremden über eine Mitfahrzentrale dabei zu haben, den man kennenlernt. Ist immer ein schöner Input und trägt tatsächlich auch zu einer gewissen Verständigung bei. Senkt die CO2-Emissionen so einer Fahrt und ist eigentlich auch ganz spaßig, muss ich sagen.
Oft das kann man ist es halt machen. Vor Ort ein bisschen schwierig ohne eigenes Fahrzeug. Das habe ich auch schon festgestellt, wenn du da irgendwie doch eine Streckenwanderung machen willst. Du hast auch, selbst wenn du ein Auto dann nur parkst, hast du keine Chance, vom Endpunkt wieder zurückzukommen. Und
ja.
Also
ja, gut,
es dann hält, glaube ich, einige Leute dann auch mal davon ab, ne? Dass du dann doch sagst, ah, dann nehme ich das eigene Auto, weil ich am Sonntag nach meiner Wanderung nicht mehr heimkomme.
Ja, nehmen Sie doch Ihr eigenes Fahrrad mit, wäre jetzt meine Antwort, oder Ihr eigenes Paddelboot. Versuchen Sie doch mal, neue Reisearten sich zu erobern, statt einfach nur an einen Punkt hinzufahren und dort eben Ausflüge zu machen, die vielleicht auch wirklich immer den Interesse Ihren Interesse entsprechen. Lassen Sie sich auf was Neues ein, probieren Sie einfach mal was Neues aus. Und dazu ist nämlich so ein Fahrrad echt gut, das kann man überall mit hinnehmen. Da gibt es Fahrradplätze in der Bahn zu buchen und man kann dann vor Ort auch unterwegs sein und sich viel erobern und ist nicht so langsam wie mit dem Laufen dann unterwegs. Und tatsächlich ist es mit einem Boot genauso. Da kann man sich wunderbare Touren überlegen, kann das Boot auch zusammenpacken oder eben auch mieten an der Stelle, ist dann unterwegs. Und dieses Unterwegssein kann ein ganz entscheidender Faktor sein, eine bestimmte Art von Glück oder vielleicht auch eine bestimmte Art von Bildung zu erfahren, weil man eben auf ganz viele Sachen stößt, die man gar nicht geplant hat. Und ich glaube, das ist eigentlich eine schöne Sache. Da muss man eigentlich nur offen für sein.
Und da bringt man sich eigentlich drum, wenn man schnell irgendwo hinfliegt. Ich glaube, bei den First Nations ist das auch so ein Ding, dass die Seele immer einen Moment braucht, bis sie hinterherkommt, wenn man irgendwo hingeht. Und ich denke, beim Fliegen ist das extrem, ne? Also man steigt hier ein, steigt wo ganz anders aus, im völlig anderen Wetter und muss sich dann erstmal sortieren. Also manchmal denke ich echt, die Seele hat Mühe, dann so schnell hinterherzukommen, wie man selber an den neuen Ort kommt. Wenn man jetzt in Europa unterwegs ist, was würdest du da empfehlen als Reiseart oder wie man da am besten unterwegs ist, also außerhalb der heimischen Gefilde?
Ja, das kommt auf einen selber drauf an und wie viel Zeit man hat. Ich plädiere ja immer mehr Zeit einzuplanen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, und eine Reise bewusster zu machen und vielleicht auch dann weniger viele Reisen statt mehr bewusste, gut geplante Reisen vielleicht auch an der Stelle. Das kann man selber machen, da kann man sich aber auch Anbieter für suchen, die wirklich schöne Reiseprodukte haben, auch die Verkehrsträger bewusst nutzen. Und das kommt wirklich auf einen selber drauf an. Also ich empfehle wirklich Fernwanderwege. Klar, das ist jetzt vielleicht eher eine Single-Reise. Da lernt man nämlich viele Leute kennen. Und für Familien, die schon ein bisschen ältere Kinder haben, bietet sich zum Beispiel so eine Flusskreuzfahrt an mit dem Boot. Also jetzt keine richtige Kreuzfahrt, sondern mit einem eigenen Paddelboot.
Kreuzfahrt ist ja eigentlich eher so.
Nee, mit einem eigenen Paddelboot zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele schöne Flüsse in Deutschland oder Seen, auf denen man das machen kann. Und dann campt man halt auch gemeinsam. Da hat man genau so dieses schöne Gemeinschaftsgefühl an der Stelle. Ja, und ansonsten Radreisen, gerade auch für Ältere mit dem E-Bike, sind echt eine schöne Möglichkeit.
Kommt ja auch immer mehr. Also an den vielen tollen
Radwegen. Also wir haben eine ganz tolle Infrastruktur in Deutschland, muss man mal sagen. Gerade für solche Sachen, sich dann da entlang zu hangeln, sich Destinationen zu erobern und tatsächlich mit viel mehr Wissen und Horizont auch nach Hause zu kommen und diese Reise auch als Bildungsreise genutzt zu haben. Also das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, weil natürlich geht es auch um Erholung, aber bei mir löst das immer ein bisschen Stress aus, wenn ich weiß, ich fliege irgendwo hin, habe dann das und das Programm, habe zwar meine Erholungsphasen, aber so ein vorgefertigtes Schema, in dem ich mich schon bewege, ich bin da eher gewillt, mich da ein bisschen frei zu bewegen und zu entfalten und mal eine neue Seite vielleicht auch zu entdecken. Und wer darauf Lust hat, wirklich ein bisschen Abenteuer zu haben, der ist da total richtig in diesen eher langsameren Formen und genau, kann da viel Schönes erleben.
Ja, man kommt ja auch viel näher an die Leute ran. Vielleicht passiert einem auch mal ein kleines Missgeschick und man ist auf Hilfe angewiesen und lernt dadurch eigentlich auch mehr Leute kennen, als wenn man das alles so vorgefertigt hat. Jetzt bleibt einem aber, sage ich mal, bei ferneren Zielen, wir hatten es ja vorhin von Australien, fast nichts anderes übrig, als zu fliegen, weil so viel Zeit zu haben, da selber aus eigener Kraft hinzueiern, also da muss man ja ein Sabbatical nehmen. Was würdest du da sagen, wie kann man da versuchen, den Fußabdruck ein bisschen geringer zu halten?
Das ist eine schwierige Frage. Also den Fußabdruck geringer zu halten, ist tatsächlich mehr Zeit für so eine Reise dann aufzuwenden, wenn die initiale Mission sowieso stattfindet. An der Stelle, das ist ein Tipp, die Reise länger und bewusster zu gestalten. Die andere Sache ist, Emissionen auszugleichen oder eben einen Anbieter sich herauszusuchen oder eben selber die Emissionen zu berechnen, die das auch anbieten. Das ist ganz, ganz toll. Also wir bei uns bei Wilderness International, wir wissen zum Beispiel, dass der globale Flugsektor 3,5% der globalen Emissionen ausmacht. Und die Zerstörung von Wäldern macht 10-15% aus, ne, mit Trockenlegung von Mooren und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, man muss nie unbedingt alles sofort ändern und sich jetzt tatsächlich, ich sage jetzt mal selber, so ein bisschen geißeln an der einen oder anderen Stelle, sondern eben Sachen bewusst machen und sich dann vielleicht auch für den Ausgleich entscheiden und generell überhaupt einfach mal der Natur Danke zu sagen, wäre überhaupt eine schöne Sache, weil diese CO2-Berechnung, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, ist immer nur ein Minimaleinstieg für einen selbst, um dem Thema mal näher zu kommen. Mhm. Aber eigentlich selber mal Danke zu sagen, sollte doch darüber hinausgehen. Und das sage ich auch immer ganz vielen Unternehmen und Firmen, die bei uns anfragen, wie sie sich engagieren können. So eine CO2-Berechnung kann ein guter Einstieg sein, gerade weil man da natürlich Potenziale entdeckt, wie man was reduziert, optimiert und am Ende einspart. Also das sind die wichtigsten Potenziale auch auf dem Weg. Der Ausgleich ist ja nur der letzte Schritt.
Ja, da wird einem deswegen vielleicht auch mal bewusst, welcher Bereich überhaupt wie viel CO2 produziert, ne, wenn man sich das wirklich mal sauber durchrechnet.
Genau, deswegen, also das sind so ganz, ganz wichtige Weg oder Schritte auf dem Weg da zu einem nachhaltigeren Produkt oder vielleicht auch Lebensstil an sich. Und tatsächlich ist aber der Punkt, dass ich was Gutes tue, der Natur was zurückgebe, ganz zentral, denn wir haben gar nicht mehr so viel Wildnisgebiete oder intakte Ökosysteme auf der Welt, die sich lohnt oder lohnen zu schützen. Und an der Stelle müssen wir einfach was tun, weil ansonsten sind die halt weg. Und weg bedeutet, Kahlschlag bedeutet komplette Zerstörung und unwiederbringlich ist so ein Gedächtnis der Natur, was ja auch so ein Urwald beispielsweise ist, dann zerstört. Und das gilt es halt tatsächlich zu verhindern. Und da kann jeder Euro von einem Schulkind oder eine Million von einem CEO hier tatsächlich einen großen Unterschied machen, weil am Ende zählt jeder geschützte Quadratmeter. Und das ist auch die Währung, in der wir Erfolg messen. Und deswegen kann ich nur dazu auffordern, an der Stelle unsere Seite zu besuchen oder generell sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Jetzt wollte ich dich eigentlich noch zu deiner Meinung von Tourismus allgemein fragen, weil einerseits haben wir Massen und Dreck, die dann in so ein Land kommen, andererseits Völkerverständigung und auch Einkommen für die Einheimischen. Erschreckenderweise habe ich mal irgendwo gelesen, dass es vom Impact, also vom Einfluss, den man auf die Umwelt hat, weniger schlimm sei, pauschal in ein Hotel zu gehen, als individual unterwegs zu sein.
Also das betrifft wahrscheinlich dann die individuell ausgerechneten Emissionen für diese eine Reise. Hier sind aber sicherlich nicht die übergeordneten Kosten der Umweltauswirkungen für Infrastruktur und für die Erschaffung solcher Infrastrukturen überhaupt mit einberechnet. Also das war
zumal ja wahrscheinlich auch nichts bei der Bevölkerung hängen bleibt, wenn ich pauschal also in ein Hotel gehe oder Kreuzfahrtschiff keinen Fuß runtersetze. Da hat jetzt, sage ich mal, der einheimische Nussverkäufer oder Bäcker oder was auch immer, welches Ziel ich habe, hat er eigentlich nichts davon. Ne?
Ja, genau. Also diese Umweltfolgekosten, die werden eigentlich generell ignoriert. Und man guckt eben nur auf sich und auf seine kurze Zeitspanne, die man da vielleicht unterwegs ist, oder nur auf sein Leben. Die sind ganz, ganz wichtig, um das insgesamt einzuordnen und wirklich klar und konkret einzuordnen. Ja, und an sich finde ich Tourismus eine wunderbare Sache. Nicht bloß, weil man sich da toll erholen kann und viele schöne neue Dinge in der Welt kennenlernen kann, sondern weil es vor allem wirklich fast jedem Menschen die Möglichkeit bietet, tatsächlich, wenn er Englisch spricht, sogar noch jedem Menschen teilzuhaben, an der Wertschöpfungskette Geld zu verdienen, einen Job zu haben. Das ist also wirklich eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die in der Welt von jedem geleistet werden kann. Deswegen ist das toll. Das würde ich jederzeit jedem auch raten, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. In vielen Entwicklungsländern oder in vielen Reisedestinationen ist Tourismus der einzige oder der größte Geldbringer an der Stelle. Und sorgt für ganz viel Sicherheit, für Versorgungssicherheit, für Bildung und für Austausch. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und deswegen ist Tourismus eine ganz, ganz schöne Sache. Aber der muss natürlich in gewisser Weise gut kanalisiert werden, sodass der von der Bevölkerung vor Ort auch aufgenommen werden kann. Und da komme ich immer gerne wieder zurück zum Kreuzfahrtschiff. Das ist sozusagen an der Stelle aus meiner Sicht, das sage ich jetzt mal persönlich, wirklich eine schwierige Reiseform, die ich problematisch für sehr problematisch halte, wenn man da wirklich tausende Menschen ablädt auf einer Insel und dann wieder einsammelt und ja mit diesen doch schwierigen Schiffen unterwegs ist, die bloß an sich viele Menschen von ganz anderen Regionen dort als Arbeitskräfte mit herumschifft, sondern eben auch ganz viele Emissionen ausstößt. Also das sehe ich sehr kritisch und da würde ich mich wirklich damit beschäftigen, wenn ich solche Reisen denn mache, ob das unbedingt notwendig ist, mit so einer fahrenden Stadt unterwegs zu sein, währenddessen man eigentlich viel nahbarer mit Menschen ins Gespräch kommen kann, um eine Kultur zu verstehen, um wirklich vielleicht auch teilzuwerden. Ich habe das auf meiner Fahrradreise wirklich ganz oft gehabt. Ich hatte ein Problem, Menschen haben mir immer geholfen, es war das überall sicher. Man baut ganz viel Vertrauen auf und das ist eigentlich eine ganz tolle Kraftquelle, die man auch wieder mit zurücknehmen kann.
Ja, und auch bei das ist ja wieder das, man stärkt das Einkommen ja auch nicht von den Leuten vor Ort, wenn man in so einem großen Schiff unterwegs ist. Ich habe auch mal irgendwo gehört, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo das war, dass das auch zum Schutz der Meerestiere unheimlich beitragen kann, als Tourist da unterwegs zu sein, weil die Leute merken, hey, die wollen ja die Wale sehen oder die Elefanten sehen. Dann ist vielleicht schlau, Wal, Elefant zu schützen, den Lebensraum zu schützen, weil da kommen ja die Touristen und die lassen ordentlich Geld liegen. Also sowas darf man eigentlich auch nicht vergessen, ne?
Ja, nee, das ist.
Dass man
das
so einen Einfluss auch haben kann, indem man sich diese tollen Sachen anguckt und dann bekommt Landschaft, Natur vielleicht auch wieder einen anderen Wert für die Einheimischen, die das sonst eher genutzt haben, um halt ihr Auskommen irgendwie hinzukriegen.
Ja, also das findet in großem Maße statt und viele Nationalparks sind das letzte Refugium in der Gegend für Wildtiere und die werden maßgeblich von Touristen unterstützt. Also das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und man könnte hier jetzt wirklich ein eigenes Gespräch nur zu diesem Thema machen, warum Tourismus wichtig ist. Habe ich ja gesagt eingangs, Tourismus ist eine tolle Sache.
Man muss halt ein bisschen die Augen offen halten beim Buchen oder beim Planen, das denke ich auch. Ja. Das ist wohl wahr. Hast du denn ein liebstes nachhaltiges Reiseziel und wie kompensierst du dann, wenn du dahin gehst? Ich meine, gut, beim Fernwandern, da fällt nicht allzu viel CO2 an.
Ein liebstes nachhaltiges Reiseziel, da muss ich ganz kurz überlegen, weil von der Herangehensweise ist es so, dass ich dann eher Gebiete empfehle oder auch für mich als gut empfinde, die irgendwie in meinem Wirkungskreis sind, also die ganz so weit weg sind, muss ich sagen. Also dann schon eher in Deutschland. In Tschechien bin ich sehr, sehr gerne, gerade zum Flusswandern, also zum Paddeln, kann man da wirklich tolle Urlaube machen. Also das empfehle ich sehr, genauso wie beispielsweise die Mecklenburger Seenplatte oder auch die Ostsee. Da kann man wunderbar auch mit dem Zug anreisen zum Beispiel, sich vor Ort auch mit dem Fahrrad fortbewegen und das ein oder andere dann an Autokilometern auch vermeiden und als Familie schön unterwegs sein. Also das hat uns sehr viel Spaß gemacht, immer als Familie. Das wären jetzt so meine Tipps, muss ich sagen. Und ich würde natürlich finde es dort immer am schönsten, wo es noch so ein bisschen urtümlich ist. Also wenn ich jetzt an verschiedene Küstenabschnitte denke, wo viele Hotelkomplexe nebeneinander stehen, das schreckt mich eher ab, muss ich sagen. Dort sind die Umweltfolgekosten auch immer eher tatsächlich überhaupt nicht mit eingerechnet. Und irgendwo, wo dann doch eher vielleicht kleine Restaurants, Guesthouses sind, wo man tatsächlich, also ich kann bloß mal ein Beispiel aus Tadschikistan nennen, dort gibt es jetzt nicht so viel touristische Infrastruktur. Da schläft man in Guesthäusern, wo man eben tatsächlich mit der ganzen Familie zusammenlebt. Dort hat man einfach nur ein Zimmer in der Wohnung, sitzt bei denen mit am Mittagstisch, ist dort aber eigentlich ein Gast, kann tagsüber machen, wozu man Lust hat, oder das Zimmer nutzen, aber ist halt eigentlich in der Familie mit dabei. Und ich finde, so eine Art, auch was anderes kennenzulernen, ist was ganz Besonderes. Das passiert im Alltag nämlich ganz, ganz selten, dass man mal die Chance dazu hat. Und sowas würde ich vielleicht dann doch nutzen. Dort gibt es auch nichts anderes, das ist die gute Seite. Uns hat echt richtig viel Spaß gemacht. Also sowas würde ich dann schon empfehlen.
Also eher Homestays, auch um auch einfach in Kontakt mit der Bevölkerung vor Ort zu kommen.
Ja.
Wenn jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin diese Podcast-Folge gehört hat und sagt, Mensch, stimmt eigentlich, ich sollte auch nachhaltiger unterwegs sein. Der Urlaub steht an. Hast du so noch zum Abschluss 3 knackige Tipps, wie man beginnen kann mit dem nachhaltigeren Reisen?
Ja, also bitte, was möchte ich erleben? Wie lange habe ich Zeit? Welche Verkehrsträger brauche ich dazu? Das wären 3 entscheidende Fragen, die sich mir stellen würden, um die Reise zu planen. Also das Thema Planung wäre mir wichtig an der Stelle. Dann würde ich mir überlegen, kann ich meine Umweltauswirkungen, meinen Umweltverbrauch, den ich habe mit der Reise, kann ich den verringern oder kann ich den am Ende vielleicht sogar ausgleichen? Das wäre Punkt 2. Und Punkt 3 wäre viel Spaß, viel Offenheit, keine Angst, was Neues zu entdecken, viel Offenheit und vor allem eine gute Erholung und gute Reise. Bonne journée.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben auch in der Green Issue, die am 5.3. mit Heft 4 am Kiosk ist, auch ein paar schöne Reisetipps und auch ein paar schöne andere Tipps und Infos rund um das Thema Nachhaltigkeit. Kann man auch gerne noch reingucken. Aber lieber Yoshi, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder zu diesem oder einem ähnlichen Thema. Dankeschön.
Ja, Kerstin, vielen Dank dir und vielen Dank dem Outdoor-Magazin und der Motorpresse Stuttgart an der Stelle. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns immer unterstützt und vor allem, dass ihr dem Thema so eine Reichweite einräumt und dafür auch steht. Das finde ich ganz, ganz klasse und wäre auch ein Tipp an viele Hörer hier an der Stelle. Macht euch mal mit dem Thema vertraut und ansonsten einfach eine gute Reise. Bis bald.
Wenn euch, liebe Hörer, dieser Podcast gefallen hat und ihr keine Episode verpassen möchtet, dann könnt ihr uns auch gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns wie immer auch gedruckt am Kiosk oder könnt euch per Abo das Outdoor-Heft, das immer wieder aktuelle, in euren Briefkasten holen. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten und informiert euch über News aus der Outdoor-Welt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.